Acht Türme, eine Kirche. Der Podcast deiner Kirche in deiner Region. Alltagsrelevant, innovativ, inspirierend, ermutigend, begeisternd. Aus dem Leben ins Leben. Herzlich willkommen und schön, dass du heute am Start bist. Ich bin Sven Feigs, dein Gastgeber, und ich möchte gemeinsam mit dir herausfinden, warum und wie ein Mensch heute noch an Gott glauben kann. Viel Freude mit unserer heutigen Folge. Herzlich willkommen, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu unserer Special-Folge Nummer 2. Blick unter den Talar, wer ist der Mensch hinter dem Pfarrer, der Pfarrerin? Heute zu Gast, Pfarrerin Hanne Lamparter aus Rohrau. Schön, dass du da bist. Freue mich, dass du uns heute ein bisschen ein paar Einblicke gibst, so ein bisschen hinter die Kulissen schauen.
Ja, danke für die Einladung.
Ja, sehr gerne. Bin gespannt. Und auch euch danke, dass ihr wieder eingeschaltet habt, dass ihr uns wieder zuhört und wieder am Start seid. Ich würde mich mega freuen, wenn ihr den Podcast abonniert und uns folgt. Das ist natürlich kostenlos. Und wenn ihr informiert werden wollt, wann eine neue Folge online kommt, dann macht auch noch die Glocke an, dann bekommt ihr da immer einen kurzen Hinweis. Genau, für alle anderen Infos folgt uns gerne auf Instagram oder auf unserem WhatsApp-Kanal. Ja, das war's schon an Eigenwerbung. starten wir durch. Wir wollen ja so ein bisschen euch Pfarrer, Kollegen näher kennenlernen, ein bisschen rausfinden, wer sind eigentlich die Menschen da hinter diesem Amt, sage ich jetzt auch mal, die man so sonntags oft dann in Aktion sieht oder auch an anderen Stellen, aber wer steckt denn so da dahinter? Und die erste und vielleicht wichtigste Frage bei dem Titel Blick unter den Talar, ich traue mich es fast nicht zu fragen bei dir als Frau, aber trotzdem will ich fragen, was trägst du so üblicherweise unter deinem Talar, wenn du da sonntags oder an anderen Stellen aktiv bist?
Also unter dem Talar, ein bisschen ist schon abhängig davon, was es für ein Anlass ist. Wenn es eine Beerdigung ist, trage ich schwarz drunter, eine schicke schwarze Hose, einen Blazer oder eine dunkle Bluse. Jetzt beim normalen Gottesdienst manchmal auch einen Rock. Und eigentlich, ich versuche auch, klar, der Talar gibt Sicherheit, es wird nicht gesehen, was ich drunter trage. Aber nach dem Gottesdienst dann natürlich schon, dann ziehe ich den Talar aus. Da ist man noch im Gespräch, beim Kaffee zusammen und so. Ja. Da gucke ich einfach, dass es so in Ordnung aussieht an einem normalen Sonntagsgottesdienst.
Genau, okay. Cool. Und so allgemein wie, also ist für dich der Talar eher hilfreich, sage ich mal, oder ist das eher was dich stört oder wie nimmst du das wahr?
Das kommt auch ganz auf den Gottesdienst an oder auf den Anlass. Mhm. Also jetzt bei einem Jugendgottesdienst so würde ich mich ohne Talar oder fühle ich mich wohler oder auch bei anderen Gottesdiensten. Ja. Letzten Sonntag habe ich auch keinen getragen, da hat mir jemand anders zum Predigen. Ja. Da fand ich es dann auch gut ohne. Ja. Jetzt gerade bei Trauerfeiern oder bei schwierigen liturgischen Sachen, so manchmal, da gibt es einfach eine Sicherheit. Mhm. Oder habe ich den Eindruck, ich ziehe den Talar an und dann kann ich auch leicht in diese Rolle reinschlüpfen. Und dann mache ich das als Amtsperson.
Was dann auch für die Leute klar ist.
Das ist für die Leute klar und das ist für mich klar. Und dann ziehe ich ihn an. Ja,
Distanz vielleicht schafft. Oder
also, ich habe hinten drin stehen im Talar, man kann ja da auch einen Vers reinstecken lassen.
Ah, okay.
Da steht drin, hier bin ich, sende mich. Mhm. Und das drückt für mich einfach aus, dieses hier bin ich, ich möchte ganz präsent sein. Also ganz ich selbst sein, aber ganz auch auf Gott hören und ganz in dem Moment einfach da sein, um den Gottesdienst zu feiern, selbst auch zu feiern. Und sende mich einfach die Bitte, dass Gott mich gebraucht, dass ich sein Wort weitergebe, dass ich so auch ein Kanal bin, wo Gottes Liebe dann zu den Menschen kommt und dass ich da was weitergeben kann.
Cool.
Und das, also wenn ich den Talar anziehe, dann spreche ich auch ein Gebet und bitte Gott auch, dass er mich gebraucht und dass er durch mich wirkt und Leute auch anspricht und dass ich es einfach auch gut machen kann.
Ja. Wow, schön. Wie erlebst du das, dass die Leute das wahrnehmen? Nehmen die dich anders wahr, wenn du den Talar trägst, wie wenn du keinen trägst? So?
Ich glaube schon, ja. Also erlebe ich schon einen Unterschied. Wenn ich jetzt die Leute begrüße zu Beginn des Gottesdienstes, stehe ich oft am Eingang und begrüße sie. Wenn ich da einen anhabe, werde ich natürlich gleich erkannt als Pfarrerin. Ja. Gerade auch, wenn jetzt zum Beispiel bei Trauerfeiern Leute in die Kirche kommen, die mich sonst nicht kennen, dann, dann ist klar, ich bin jetzt hier die Pfarrerin und sonst, dann denkt man, ich bin vielleicht Besucherin oder so. Also schon ein Erkennungszeichen.
Ja, cool. Fände ich auch spannend von euch oder von dir mal zu hören, wie ihr das so wahrnehmt. Ob das für euch was Positives ist, dass der Pfarrer einen Talar trägt oder ob das euch eher irgendwie da distanziert oder was ihr da, wie ihr das empfindet. Würde mich sehr interessieren, schreibt es gerne mal in die Kommentare oder per WhatsApp oder Instagram. Genau, lasst da gerne mal was hören. Hanne, wir haben ja als Pfarrer, Pfarrerin Residenzpflicht am Arbeitsort. Mhm. Das heißt, man muss da wohnen. Aber wo kommst du denn ursprünglich her? Wo bist du aufgewachsen?
In Reutlingen.
In Reutlingen.
Ich bin geboren in Tübingen und bin dann in Reutlingen, genau in Reutlingen-Betzingen, habe ich die ersten Jahre verbracht bis zum Abi. Ja.
Okay, cool. Kannst du dich noch dran erinnern, was war, hattest du einen Traumberuf als Kind oder als Jugendliche irgendwie?
Eine Zeit lang wollte ich was mit Pferden machen, habe davon geträumt, einen Ponyhof aufzumachen, aber es ist eher so ein klassischer Mädchen-Jugendtraum. Oder gern, ich bin gerne in der Natur, bin gern draußen, aber mir war auch klar, ich mache gern was mit Menschen. Mhm. Ich habe früh entdeckt, dass ich, glaube gut unterrichten kann. Haben auch viele gesagt, du wirst doch bestimmt mal Lehrerin.
Okay.
Ich habe auch zuerst Lehramt studiert mit Französisch und Spanisch.
Okay.
Es hat irgendwie so einfach auch gut gepasst.
Ja.
Bin ja froh, dass ich als Pfarrerin auch unterrichte. Das ist ja auch ein Teil. Dann habe ich das eine Zeit lang überlegt und irgendwie war ich aber immer in Gemeinde aktiv und habe Pfarramt auch immer schon ein bisschen überlegt während der Schulzeit, aber ich glaube, ich habe mich nicht richtig rangetraut.
Ja,
da dachte ich, boah, das ist so eine Riesenaufgabe und kann ich das und vor Leuten stehen, da war ich auch damals noch ein bisschen schüchtern in der Schule und dann kann ich das Worte finden, wenn jemand stirbt, kann ich das Leute begleiten. Wie ist es, wenn es verschiedene theologische Meinungen gibt? Kann ich da meine eigene Meinung vertreten oder schwimme ich da hin und her? Wie kann ich da einfach, ich habe einfach gestaunt, was die alles machen, auch wie vielfältig die Aufgaben sind. Mhm. Und habe immer so ein bisschen hochgeschaut und dachte, das ist wahrscheinlich nichts für mich. Ja, okay.
Und was würdest du jetzt im Nachhinein so jemandem sagen, dem es vielleicht gerade ähnlich geht wie dir, dass sich vielleicht auch Gedanken darüber macht, wäre das was für mich? Vielleicht auch so ein bisschen skeptisch ist oder Zweifel hat.
Ich glaube, so ein Weg wird schon gesegnet. Oder man muss auch, es ist auch schön zu merken, dass man nicht alles aus sich selbst heraus machen muss und es auch nicht kann, sondern dass da ein anderer ist, der einen trägt und der einem dann irgendwie auch die Kraft gibt im notwendigen Moment. Und dass ich weiß, ich muss auch nicht perfekt sein. Also es kann niemand perfekt, in keinem Beruf und auch im Pfarramt kann man nicht perfekt sein. Ja. Und es gibt immer Leute, die man noch besuchen könnte. Und es gibt immer noch eine Predigt, wo man vielleicht noch einen Aspekt mehr hätte reinbringen können, der vielleicht noch tröstlich und hilfreich gewesen wäre. Und einfach zu sagen, und ich gebe jetzt mein Bestes und ich muss nicht perfekt sein. Und da ist einer, der nimmt mich an, der stellt mich dahin. Und das ist auch Botschaft der Rechtfertigung. Ich bin angenommen, so wie ich bin.
Ja.
Und das zu leben, da eine Freude und das darauf zu bauen, dass man einfach geliebt und angenommen ist und diese Freude und diese Annahme einfach weitergibt. Und dass das irgendwie, dann einfach auch schon gut ist.
Ja.
So.
Ja, cool.
Und dass man halt nicht allein unterwegs ist, weil Gott mit einem ist.
Mhm.
Also nichtsdestotrotz ist es nicht für jeden was. Also das muss ich schon auch sagen. Und es gibt bei mir auch Tage, wo ich denke, oh, was tue ich mir da eigentlich an? Ja, aber so im Großen und Ganzen ist schon das Richtige.
Cool. Schön. Das finde ich schön, wenn man es auch sagen kann, so rückblickend, dass man da einen richtigen Platz gefunden hat. So, du hast jetzt gerade angedeutet, du hast erst Lehramt studiert. Das musst du uns jetzt ein bisschen erklären. Also nach dem Abi hast du angefangen, Lehramt zu studieren?
Ja, ich habe erst ein freiwilliges soziales Jahr gemacht. Mhm. Da war ich in Paraguay mit dem Kinderwerk-Lima an der Schule.
Ja.
Ich hatte mir davor immer schon Lehramt auch überlegt. Ich hatte auch tolle Lehrerinnen, eine Französischlehrerin, die ich richtig mochte. Und die hat mich, glaube ich, dann auch da inspiriert. Und habe ich angefangen mit Französisch und Spanisch auf Lehramt.
Mhm.
Und bin im Evangelischen Stift eingezogen. Und da habe ich dann viele andere kennengelernt, die auch Lehramt studiert haben, aber ein paar, die auch Pfarramt studiert haben und gesagt haben, hey, Theologie ist voll spannend. Hatte ich mir davor auch schon überlegt. Da habe ich Theologie dazugenommen, zuerst als Lehramtsfach.
Okay.
Und da habe ich aber gemerkt beim Studieren, dass mich die Theologie viel mehr fasziniert hat, also auch vom Studienfach her, als jetzt Sprachwissenschaft zum Beispiel.
Ja.
Das war jetzt auch nicht schlecht und die Sprachen mag ich immer noch gern.
Ja.
Aber vom Studium fand ich die Theologie halt viel existenzieller, viel mehr an meinen eigenen Lebensfragen dran.
Okay,
ich gemerkt, ich lese gern Literatur, auf Französisch und Spanisch Literatur musste man auch ganz viel lesen. Aber ich habe gemerkt, eigentlich noch lieber setze ich mich mit der Bibel auseinander als mit irgendwelchen Schriftstellern.
Aha.
Und da hat mich also die Faszination an der Theologie gepackt. Und dann und ich sagte, probier mal mit Pfarramt und willst du nicht doch mal Praktikum machen und so. Und dann habe ich ein Praktikum gemacht. und habe da also auch gemerkt, das ist irgendwie schon meins. Also,
also das bei einer Pfarrerin, bei einem Pfarrer dann ein Praktikum in der Gemeinde gemacht? Oder wie?
Genau, in Äthiopien, wenn ich genauer bin. Äthiopien, okay. In der deutschen Auslandsgemeinde, genau, okay. Da zieht man so ein bisschen auch, dass mich auch krass, oft ja. wegzieht. Ja. Also genau, und habe auch in der Jugendarbeit mitgemacht, habe in meiner Heimatgemeinde, ja. habe ich ganz lang noch so Teenie-Kirche gemacht, habe dann in Tübingen mich eingebracht in verschiedenen Stellen und ja. irgendwie habe ich gemerkt, durfte auch mal predigen, habe ich gemerkt, irgendwie mache ich es schon gern und gemerkt, ich habe einen guten Draht zu Leuten und haben viele auch in meinem Umfeld gesagt, aber wäre Pfarramt nicht was für dich, kannst du dich doch vorstellen, und so bin ich Stück für Stück gesagt, okay, ich mache mal kirchliches Examen, dann sieht man weiter und Vikariat kann man ja auch nochmal testen. Ja. Und ja, und da hat es mich da irgendwie, habe ich gemerkt, das ist eigentlich meins. Mehr als Schule. Ja. Wobei ich Schule auch gern mache. Das hast du
parallel dann aber noch weitergemacht?
Ja, ich habe es auch abgeschlossen.
Sogar abgeschlossen, okay. Ja. Okay, krass.
Ja.
Ja, wow. Mhm. Okay, und dann hast du dann aber auch das Pfarramtsstudium abgeschlossen.
Genau, habe dann an verschiedenen Orten studiert, genau. War in Jerusalem ein Jahr, das war spannend.
Okay.
Bin Münster studiert, ja, in Genf.
Sag mal kurz ein paar Sätze, Jerusalem, ich glaube, das interessiert alle. Wie sah das aus? Also,
das ist ein Studienjahr, das man dort machen kann, von der Dormitio. Das ist ziemlich im Zentrum von Jerusalem, an der Benediktinerabtei angegliedert, wo man einfach ein Jahr lang studieren kann mit einer Gruppe von ungefähr 20 Leuten.
Okay.
Man reist viel rum, macht biblische Archäologie. Also es ist
keine normale Universität, sage ich jetzt mal, sondern
ein spezielles Studienprogramm für deutschsprachige Theologiestudierende.
Okay. Cool.
Man lernt aber auch ein bisschen Sprache, lernt Grundlagen in Judaistik, Islamkunde, viel Archäologie, viel biblische Theologie.
Ja.
Und einfach, ja, und halt mega spannend vom Ort her.
Hattet ihr da dann auch irgendwie, sag ich jetzt mal, mit irgendwie jüdischen Gelehrten, jüdischen Professoren dann auch?
Also Judaistik wurde von einem Rabbi dort gelehrt. Okay. Oder man hat dann auch viele Kontakte gehabt. Ja, dann ist dann mal in die Synagoge gegangen, war da eingeladen. Ja. Ich erinnere mich an einmal an Simchat Torah, dem Fest der Torafreude, waren wir eingeladen in einer Reformsynagoge und ich stand dann da und dann auf einmal kommt jemand und drückt mir so eine Torah-Rolle in die Hand und sagt, jetzt musst du tanzen und drückt eine Freude über dieses Wort, also über Gottes Wort so aus. Und
schon
also,
war ich mittendrin.
Schon war ich mittendrin in diesem Fest. Also so, das sind schon auch Erinnerungen, die bleiben oder die auch prägend sind.
Das glaube ich, cool, spannend. Was würdest du sagen, hat dich vielleicht einerseits dazu bewegt, wobei das hast du jetzt schon ein bisschen angesprochen, aber andererseits auch, was motiviert dich immer noch heute oder gibt dir Kraft, sage ich mal, auch den Beruf auszuüben? Was treibt dich da an? Ich weiß nicht, ob man das sagen kann.
Ja, schon. Also einerseits, weil ich selbst erfüllt bin, glaube ich, von der Botschaft des Evangeliums und es mir schon ein Anliegen ist, es auch weiterzugeben. Also nicht, indem ich mich jetzt als die Oberbekehrerin oder sonst was sehe, sondern einfach, weil ich diese Botschaft der Rechtfertigung und des Angenommenseins für so stark finde und einfach die Liebe Gottes als so überwältigend, dass ich eigentlich jedem wünsche, das auch zu kennen. So.
Ja.
Und dann mag ich aber auch einfach die Begegnungen mit Menschen zu begleiten, mit Leuten unterwegs zu sein an Schlüsselstellen ihres Lebens. Also wenn ein Kind geboren wird, bei Hochzeiten, auch bei Trauerfeiern, Konfirmationen. Ja. Also ich finde es einfach schön, da für Menschen da zu sein, zuzuhören, zu begleiten.
Ja.
Ich bin auch gerne in Seelsorge unterwegs. Ich habe leider zu wenig Zeit, merke ich, aber ich mache wirklich gerne auch Geburtstagsbesuche, dass ich Leute so zum 80. oder zum 90. besuche, zum 85. oder wenn sie mich anrufen und fragen, ob ich mal kommen kann.
Ja.
Und erstaunlich, wie viel Einblick man bekommt, wie viel Vertrauen einem entgegengebracht wird und wie man wirklich auch über ganz existenzielle Lebens- und Glaubensthemen ins Gespräch kommt. Und es fasziniert mich und ich bin da einfach sehr gern
cool.
Ja. Dabei. So.
Gibt es da was du vielleicht ganz besonders magst von all dem? Also es ist ja ein Riesenspektrum auch, was ihr da als Pfarrerin abdeckt.
Also mag ich gern mit Konfis und so mit Jugend und mit ich habe so eine kreative Art, mache gern mal ein Theaterstückchen oder irgendein Fotoprojekt oder so.
Ja.
Und was ich tatsächlich auch gern mache, sind Trauerfeiern.
Okay.
Am Anfang hatte ich da riesen Respekt vor. jetzt merke ich, das ist einfach was, wo ich merke, da kann ich wirklich auch Trost rüberbringen oder es tut den Leuten so gut, wenn ich die Zeit habe, wenn man wirklich zuhört, wenn man ein Gebet spricht. Und ich glaube, das ist wahrscheinlich auch dieses Gebrauchtwerden. Also so, oder die Leute sind so unglaublich dankbar.
Und helfen können.
Oder wenn ich eine Trauerfeier gut mache, die Leute schreiben mir hinterher noch Karten und zeigen einfach ihre Dankbarkeit und wie gut sie das fanden und so. Und genau, da ist man auch als Pfarrer nicht unanfällig, glaube ich. Oder dass einem das einfach auch freut, wenn man merkt, man ist da an einem richtigen Platz oder man hat was gemacht, was jetzt der Person irgendwie geholfen hat.
Ja.
Und das mache ich dann schon gern so.
Ja.
Und es geht ums Wesentliche, auch um den Kern, weil wir, also ja, das ist was uns alle irgendwie betrifft, das Thema. Und man kommt da an den Glaubensfragen auch nicht vorbei. So. Das heißt, da geht es wirklich ums Eingemachte oft, so von den Gesprächen und das.
Ja, klar. Wie erlebst du als Frau den Beruf? Also ist es ein Beruf, den man als Frau auch gut machen kann und so? Also weil man muss ja dazu sagen, jetzt zumindest bei uns im Distrikt sind von den 7 Pfarrern, bist du die einzige Frau.
Ja, gleich an den E-Mails, liebe Hanne, liebe Kollegen.
Ja, genau. Im Bezirk sieht es deutlich besser aus und ich glaube auch landeskirchenweit ist es auch, gibt es schon auch viele Pfarrerinnen.
Ich glaube, es wird auch immer mehr zu einem Frauenberuf. Ich glaube, man kann ihn genauso gut ausüben.
Ja.
Also vielleicht bringen da Frauen und Männer andere Gaben oder andere Themenfelder oder Stärken und Schwächen auch mit ein. Es gibt schon manchmal Situationen, ich glaube, ich sehe auch jünger aus, als ich bin, dass die Leute fragen, was, du bist unsere Pfarrerin, das kann doch gar nicht sein. So, das ist mir schon begegnet.
Wobei es wahrscheinlich dann ja nicht unbedingt ein Frau-Mann-Thema ist. Nee,
das ist
nicht
ein Frau-Mann-Thema, das ist ein Altersthema.
Ja.
Oder wo mir schon mal, ja.
Ja.
Oder wo mit anderen, war mal eine Trauerfall in einer russlanddeutschen Familie, die haben sich schwer getan mit mir als Frau. So, also das kommt schon manchmal.
Kulturelles Thema.
Also da kommt schon manchmal vor, klar, es gibt auch sehr konservativen Gemeinden, die Probleme mit Frauenordination haben.
Okay,
aber ich stehe da voll dahinter.
Ja.
Ich mache es gern als Frau und glaube, dass man auch Frau oder auch diesen Beruf gut ausüben kann.
Ja. Hattest du da ein Vorbild irgendwie? So?
Verschiedene, ja, doch.
Cool. Ja. Und wie ist es so, du bist jetzt nicht nur Frau, sondern auch Mama.
Ja. Genau.
Das ist ja, finde ich, naja, ich will es nicht blöd klingen, aber es ist schon in unserer Gesellschaft immer noch ein Thema, dass es für Mamas schon oft herausfordernd ist, ihren Job ausüben zu können oder auch leben zu können. Wie erlebst du das? Wie sind da deine Erfahrungen?
Ja, ist schon ein Thema. Also genau, ich habe 3 Kinder, 3 Söhne, da bin ich unglaublich dankbar, auch für meinen Mann. Also dass wir
Dein Mann schafft auch Vollzeit.
Der schafft voll, der ist Jurist, genau. Mhm. Der hat eine 100%-Stelle und ich habe eine Teilzeitstelle. Also ich habe eine 50%-Stelle, also bewusst. Und die Nachmittage verbringe ich immer mit meinen Kindern.
Mhm.
Nur Mittwoch ist eine Ausnahme, das Konfirmandenunterricht.
Ja. Okay.
Sonst versuche ich wirklich konsequent, die Nachmittage freizuhalten.
Mhm.
Hole ich sie vom Kindergarten ab und dann mache ich was mit denen.
Ja.
Und es muss bei einer 50%-Stelle auch möglich sein.
Ja.
Nichtsdestotrotz ist es manchmal herausfordernd. Das ist auch mein Thema, was ich so ein bisschen habe mit dem Pfarramt, wie man eben das in Teilzeit leben kann.
Ja.
Weil ganz viele Aufgaben kennen irgendwie nicht Teilzeit. Mhm. Und man kann halt immer noch mehr machen. Und die Frage, wann ist es genug? Und wo mache ich...
Und es ist halt auch vieles, was ja auch, sag ich mal, nicht planbar passiert.
Vieles ist nicht planbar, also,
Gerade dieses ganze Thema Beerdigung, Besuche, Krankenbesuche und so, das sind ja
da
alles Dinge,
Wochen, da denke ich, jetzt habe ich eine recht lockere Woche, da passiert nicht so viel und auf einmal am Ende der Woche denke ich, boah, was habe ich da alles geschafft?
Ja.
Also, was dann spontan halt kommt.
Ja.
Dann gibt's, klar, gibt es so Zeiten, wo dann viel ist. Jetzt steht die Karwoche bevor, das ist dann wieder viel oder Weihnachten und so. Das sind natürlich dann auch oft die Zeiten, wenn Kindergartenferien haben oder wenn dann da die Kinder frei haben. Und dann muss es halt sehr gut geplant sein.
Ja, das glaube ich.
Das ist in anderen Berufen einfacher, wenn man dann da frei hat, sozusagen, wenn die kirchlichen Feiertage frei sind. Oder?
Genau,
genau.
Das ist natürlich super peinlich. Jetzt ruft mich hier jemand an. Muss man mein Handy ganz ausmachen. So. Jetzt habe ich rausgefunden, das war mir vorher auch gar nicht so klar, dass du nicht nur Pfarrerin Hanne Lamparter bist, sondern auch Dr. Hanne Lamparter.
So ist das, ja. Ist es gut oder schlecht? Nee.
Ja, ich finde es beeindruckend, also nee. Positiv. Wie kam das? Also wir waren ja vorher beim Studium Vikariat stehen geblieben.
Genau, ich habe tatsächlich eine Doktorarbeit geschrieben, nach dem Studium direkt. Da war ich, es kam von Jerusalem ausgehend. Ich glaube, ich war so fasziniert von verschiedenen Konfessionen, die es dort gab und wie Gottesdienst auf ganz unterschiedliche Art und Weise gefeiert wurde. Also bei den Orthodoxen, bei den Katholiken, bei Freikirchen, bei Anglikanern, bei Methodisten. Aber ja. Da gab es einfach eine ganz bunte Vielfalt, die ich dort mitbekommen habe. Und ich habe gemerkt, dass es auch viele Gottesdienstformen oder Gebetsformen gibt, die mir was bringen. Und da war ich so von dem Thema Ökumene und auch geistliche Ökumene sehr angetan.
Okay.
Und mir ist dann aufgefallen, dass immer wieder gesagt wird, ja, die verschiedenen Konfessionen sind sich ganz uneins, aber wenn man gemeinsam betet, wird man irgendwie eins. Weil dann kommen wir auf eine andere Ebene. Und auf der anderen Seite haben Leute gesagt, nee, im gemeinsamen Gebet, da werden gerade die Unterschiede deutlicher. Okay. Oder gerade, dass man nicht gemeinsam Abendmahl feiern kann mit manchen und so. Da wird es viel deutlicher, dass wir eigentlich getrennt sind. Und es hat mich dann bewegt und dann habe ich beschlossen, dass ich das mal aufarbeiten möchte und habe mir dazu den Ökumenischen Rat der Kirchen rausgesucht, wo wirklich von so gut wie allen Konfessionen Leute dabei sind. Also auch die Katholiken arbeiten auch mit, die sind nicht Mitglied, aber sonst viele orthodoxe Kirchen, viele evangelische, also lutherische, reformierte, unierte, aber auch viele Freikirchen und so sind da mit dabei.
Okay.
Und habe ich aufgearbeitet, wie von 1910 bis in die Gegenwart gemeinsam Gottesdienst gefeiert wurde bei den Treffen und wie sich das verändert hat.
Okay, spannend.
Und dazu war ich ein Jahr in Genf, habe da noch ein Zusatzstudium gemacht im Reich Ökumene, habe aus dem Archiv die ganzen Gottesdienstordnungen rausgesucht und habe dann ein Buch geschrieben.
Cool, also sogar ein Buch.
Ja, eine Doktorarbeit halt, ja.
Ja. Wie ist der Titel?
Gebet und Gottesdienst, Praxis und Diskurs in der Geschichte des Ökumenischen Rates der Kirchen.
Okay, cool. Hört sich richtig spannend an.
Ich finde,
es ist auch ein spannendes Thema, auch für uns als Distrikt, sage ich mal. Schon allein die 8 Gemeinden, die wir so sind, irgendwie unter einen Hut zu bringen, da ist ja noch nichts mit andere Denomination oder sonst irgendwie was. Und trotzdem, auch da gibt es Unterschiede, auch da gibt es, sag ich mal, tiefe Gräben oder hohe Mauern, je nachdem, wie man es sieht. Ja, finde ich richtig spannend und ist mir auch ein großes Anliegen. Ich habe jetzt vergangenen Sonntag erst in Hildritzhausen über das Thema Einheit gepredigt. Also so auch zu schauen, was sind wirklich die Dinge, die uns verbinden und die uns da den Fokus drauf zu richten. Ich glaube, das würde uns als Christen unheimlich gut tun, gerade auch jetzt in der Zeit, wo wir sowieso, sag ich mal, oft am Pranger stehen irgendwie so. Und
ja, das denke ich oft. Also es heißt ja auch, Johannesevangelium betet Jesus, sie sollen eins sein, dass die Welt glaube.
Ja.
Und ich finde, das ist eigentlich ein Riesenauftrag, dass wir uns da mal zusammentun und einfach das Einen, das Verbindende sehen und uns nicht gegenseitig als Christinnen und Christen irgendwie den Glauben absprechen oder uns bekriegen oder da irgendwie so immer so tun, als würden wir, so wie ich es jetzt sehe, komplett recht haben.
Ja.
So, da gehe ich eigentlich sehr als Lernende auf andere zu, möchte auch sehen, wie andere ihren Glauben leben und möchte nicht besserwisserisch auftreten, sondern da einfach als Hörende und als Miteinander. Ich denke immer, wir sind alle, glaube ich, auch ein Stück weit unterwegs in unserem Glauben, auch Suchende, die Gott nachfolgen, Gott näher kennenlernen wollen, auch manchmal Fragen haben. Und ich glaube, man kann sich da so begleiten und so gut miteinander unterwegs sein, ohne jetzt den anderen abzuwerten.
Ja.
Und ich denke oft, wir sind ja nicht nur als die 8 Türme hier im Distrikt, sondern es gibt ja noch viel mehr Gemeinden.
Definitiv,
ich sehe eine Chance auf jeden Fall auch, dass wir miteinander vor Ort unseren Glauben gestalten. Jetzt bei uns, das ist natürlich in Rohrau, ist jetzt Christusbund zum Beispiel vor Ort. In Gärtringen gibt es Elim-Gemeinde, gibt es katholische Gemeinde natürlich. Ja. Es gibt auch viele andere Gemeinden hier im Distrikt. Und ich glaube, das wäre schon auch schön, da einfach vielleicht auch Synergien zu schaffen, wo das möglich ist.
Ja.
Das ist so ein bisschen auch mein Thema.
Genau. Cool. Ja. Und ich meine, ist ja auch, weil du jetzt angesprochen hast, was Jesus im Johannesevangelium sagt, er auch, sie sollen uns an unserer Liebe zueinander erkennen. Mhm. Und nicht unbedingt ja. an dem, wie gut wir ja. miteinander streiten können.
Ja, was aber nicht heißt, dass ich nicht meine Meinung haben darf. Ja, also genau. Ich habe trotzdem ja. meine Meinung. Also bei ja. manchen Themen habe ich eine Meinung und die sage ich ja. auch. Und mein ja. Gegenüber hat vielleicht eine andere Meinung.
Ja.
Und es darf aber auch so sein. Also
ja.
Das Voll. Heißt nicht, ich dass glaub, ich bei allem dann sagen muss, ja, genau. ja und Amen und genauso ja. sehe ich es auch, sondern ich sage dann, nee, und ich sehe es so und du siehst so und lass uns aber miteinander irgendwie Christ ja. sein Leben und lass uns austauschen, ja. lass uns zusammen Bibel lesen.
Genau.
Also so, ja. ich glaube, dann ja, das ist auch die Frage, wie man mit Unterschieden dann gut, mhm. gut und versöhnt umgehen kann.
Ja, voll, ja. Du hast jetzt gerade Rohrau angesprochen. Wie erlebst du da euch als Kirchengemeinde im Ort? Wie erlebst du dich da? Wie wirst du wahrgenommen von den Menschen?
Also ich erlebe die Kirchengemeinde, es war schon vor mir da, also sehr integriert im Ort, mhm. auch mit den Vereinen, also mit ja. dem Harmonikaspiering, mit dem Sportverein, mit irgendwie, mit anderen, also man ist da einfach, da ist viel gewachsen schon, mhm. wo man dann auch, ja, einfach auch angefragt wird oder wo es einfach schön ist, da mit dabei zu sein.
Ja, ja. Cool.
Und ich wurde sehr herzlich aufgenommen und war gleich irgendwie, ich hatte Eindruck gleich irgendwie mittendrin.
Mhm, ja.
ja.
Du bist ja auch in Schule und Kindergarten unterwegs. Kindergarten nicht mehr so arg, glaube ich, oder?
Nee, Kindergarten war früher mal evangelisch, mhm. ist jetzt nicht mehr evangelisch. Aber ich bin trotzdem eingeladen, dort mal ab und zu was zu machen.
Mhm.
Ich war jetzt mal da und habe mal St. Martins Geschichte erzählt. Ja. Oder wir machen Erntedank-Gottesdienst, kommt der Kindergarten mhm. nach oben. Cool, ja, oder an ja. Weihnachten war ich mal da, im Advent. Also so vereinzelt mache ich ja. im Kindergarten was. In der Schule habe ich Unterricht, bin ich jede Woche.
Mhm.
Ja. Habe ich 4 Stunden Religionsunterricht.
Ja. Cool. Wie, oder weiß nicht, ob deine Kids das schon äußern, aber wie empfinden die das, wenn die Mama da auch so unterwegs ist? Oder wie erleben die auch vielleicht dich in dem Beruf? Weißt du das? weiß also, auch nicht, ob die schon...
Bis jetzt äußern sie sich da nicht ja, dazu, ja. glaube ich. Mhm. Mein Sohn sagt, ach, ich will auch Pfarrer werden. Ich frage, okay, warum? Ja. Darf ich immer durchs Mikro sprechen? Das findet er halt toll.
Ja.
nee.
ja.
Also ich glaube, die sind da noch nicht so, ja.
Ja, okay.
Na, ich sage da zu mir, der eine, ja, du bist ja auch in der Schule, aber ich weiß jetzt, du bist gar keine richtige Lehrerin. So, dann ja. Ja, stimmt, ich bin Pfarrerin, aber ich bin jetzt als Pfarrerin eben auch Lehrerin. Ja, aber ja. du bist keine richtige Lehrerin, Mama. Richtige Lehrer machen Mathe und Deutsch. Okay, wenn du ja, meinst. Also, ja. Da kriegt man schon so mal was gespiegelt. Aber, ja.
Ja. Ja, cool.
Die gehen gerne in Kindergottesdienst, mhm. der Große geht gerne in die Jungschar. Also ich hoffe, dass sie halt vor allem in den Glauben auch reinwachsen und was ja. mitnehmen. Und da ja. und ich hoffe, mhm. dass sie es als positiv erleben.
Mhm. Ja. ja. Das finde ich allgemein cool. Also an den paar Punkten, wo ich jetzt schon mal in Rohrau war, wo ich schon auch deinen Mann und dich erlebt habe, dass ihr euch da auch gemeinsam mit einbringt und auch auftretet. Also jetzt zum Beispiel beim Mitarbeiterabend, Mitarbeiterdankeabend so. Das finde ich schon, ja, finde ich cool, dass ihr das auch als Familie versucht, zumindest so gut es geht, irgendwie da auch ein Stück weit, ja. einfach auch da zu sein und das auch mitzuleben und auch euren Kindern dadurch auch mitzugeben.
Ja, er macht gern Musik und macht dann halt in der Band vor allem mit.
Ja, ja.
Oder orgelt mal hier und da, wenn sie sonst niemanden finden.
Mhm. Ja. ja. Wenn ich das richtig weiß, ist auch das Thema neben Ökumene, so dieses Bibliodrama auch ein Ding, wo du so ein bisschen unterwegs bist, ist das richtig?
Ja, das ist jetzt gerade ein Thema. Mhm. Oder ich habe verschiedene Themen, mit denen ich gern unterwegs
ja.
bin. Also
ja.
ich mache gerne was Richtung geistliche Übungen, Exerzitienarbeit, okay. Herzensgebet. Ja. Das ist so eins, wo ich so mhm. zu Hause bin für mich. Einfach was Gebetsformen sind,
mhm.
die mir selbst was geben, in die Stille zu gehen, auf Gott zu hören.
Ja.
Vielleicht auch auf den Atem zu achten mhm. und Gott bewusst einzuladen, in mir zu sein und mhm. so ganz in die Präsenz zu kommen.
Ja.
Das ist eine. Und Bibliodrama mache ich auch gern. Das ist eine Form, wo man Bibelgeschichten, wo man sich in Bibelgeschichten verortet, also identifiziert mit bestimmten biblischen Personen mhm. und dann ins Spiel geht, die Geschichten ja. nachspielt und versucht mit allen Sinnen da mal reinzugehen, so eine
ja.
biblische Geschichte. Und ich erlebe einfach, dass es ganz überraschend ist, wo ich mich manchmal verorte und wo das ganz neue Perspektiven ja. aufkommen und mich Geschichten nochmal ganz anders und ganzheitlicher ansprechen, als wenn ich sie nur mit dem Kopf durchdenke.
Mhm. Ja.
Das ist das eine. Und das andere, was mich beim Bibliodrama fasziniert, ist, dass man mit anderen zusammenspielt in der Gruppe und als Gruppe wirklich gleichberechtigt ist und jeder so was sein eigenes entdecken kann und diese Geschichte so auch ganz viele verschiedene Wahrheiten eben entwickeln kann. Nämlich für jeden bedeutet sie was anderes und es ist gut. Und man hört sich einander zu und man nimmt einander Anteil und es ist so bereichernd, auch von anderen zu hören. Und es ist einfach eine andere Herangehensweise, als einer steht vorne und erzählt, wie es zu verstehen ist. So.
Ja, das ist schon cool, halt so, auch so einzutauchen. Auch
man taucht wirklich ein in die Geschichte. In die
Personen und auch Emotionen.
Und auch in Wörter oder was dann auf einmal ganz anders wird. Ja, dann haben wir vielleicht ein Beispiel, Barmherziger Samariter, ich glaube, ziemlich bekannt. Das haben wir da neulich mal gespielt. Ich dachte, kenne ich in- und auswendig. Ja. Und auf einmal habe ich gemerkt, dass ich an dem Tag voll bei den Räubern war. Und ich war der Mega-Räuber, ja. Und ich kam da nicht mehr aus dieser Räuberrolle raus.
Okay.
Ich dachte, was ist da eigentlich los? Was ist denn für ein Thema?
Ja.
Da habe ich gemerkt, dass dieses Grundthema ist, jetzt ist das ein bisschen persönlich, dass ich das Gefühl habe, oft mehr zu nehmen als zu geben, ja. Oder die Angst zu viel, zum Beispiel ökologisch, mein ökologischer Fußabdruck, ich raube, ich nehme ganz viel, ich zerstöre die Umwelt und raube anderen die Lebensgrundlage. So. Ja. Das ist so ein Thema, das mich so umgetrieben hat, dass ich aus dieser Räuberrolle nicht mehr rauskam.
Ja. Krass, ja.
Und dann war ich auf einmal die Räuberin und dann kam dann derjenige, der überfallen worden ist, hinter auf mich zu, hat mir die Hand genommen und gesagt, ich vergebe dir. Ja. Und es war so berührend, dann zu merken, es ist gut, dass ich mir dessen bewusst bin, aber ich kann trotzdem das auch ablegen. Und also es ist wie eine Befreiung. Ja, spannend, so. Und das wäre ich vom Kopf, vom Denken her nie drauf gekommen.
Ja, klar. Ja.
Also.
Ja, cool. Also wer das mal erleben will, ist herzlich eingeladen. Ihr macht das ja immer wieder, gell, in Rohrau.
Ich habe es jetzt zweimal in Rohrau gemacht.
Mhm, ja. Und in Deckenbronn gibt es auch ab und zu. Also von daher schaut mal auf die Homepages der Gemeinden. lohnt sich, glaube ich, lohnt sich, da mal teilzunehmen. Ja. Genau. Cool. Du hast jetzt schon so ein bisschen angesprochen, dieses Thema in die Stille gehen, Herzensgebet, so. Ist das auch, wie du persönlich so deinen Glauben lebst oder ausdrückst?
Ja. Also ich für mich persönlich, ich suche mir immer stille Zeiten, genau, ich gehe auch manchmal in die Natur.
Ja.
Ich mache gern stille Tage, gehe mal in Kommunitäten oder Klöster und tauche da einfach ab. Ja. Nehmen den Abstand. Jetzt gerade mit den Kindern ist es nicht so möglich, wie es vor den Kindern möglich war, aber es werden auch wieder andere Zeiten kommen. Ja, genau.
Ja, spannend. Und was würdest du sagen? Also wir haben im Podcast ja auch immer so diese Frage, warum glaubt heute noch jemand an Gott? So, was würdest du da drauf antworten? Warum glaubst du noch an Gott? Oder lassen wir das noch weg? Warum glaubst du
an Gott? Ich habe mich gerade auch an dem noch ein bisschen gerieben, dachte ich. Ich glaube, ich würde es eher umdrehen. Vielleicht nicht, ich glaube an Gott, sondern ich habe die Gewissheit, dass da einer ist, der an mich glaubt. Also so nicht, ihr habt mich erwählt, sondern ich habe euch erwählt. Ja. Und das ist für mich einfach... Ja, ich habe so den Eindruck, jeder Atemzug, den ich tue, jeder Tag, den ich kriege, ist irgendwie ein Geschenk. Ja. Und ich erlebe mich einfach als eine, die erwählt, die geliebt ist, die an die jemand glaubt. Und es gibt so eine Grundlage, dass ich sage, da kann ich vielleicht mein kleines Ja in dieses große Ja Gottes zu mir reinsprechen. Ja?
Cool. Ja.
Und dieses kleine Ja, da gibt es natürlich auch mal Fragen und mal Zweifel und mal... warum überhaupt ist, aber ich glaube, dass dieses Ja Gottes zu mir trotzdem da ist.
Ja.
Ich glaube, dass dieses Ja Gottes zu allen Menschen da ist.
Mhm.
Und dass es dieses Ja Gottes zu uns, sagen, dass unsere Aufgabe ist, dieses Ja Gottes zu uns zu entdecken. Und er ist schon da im Leben.
Ja.
Und es ist nicht so, dass er erst da ist, wenn wir an ihn glauben, sondern er ist da und er hat jedem das Leben geschenkt.
Ja.
Und das irgendwie zu entdecken und seine Spuren wahrzunehmen, da aufmerksam zu werden, wie er wirkt. Ich glaube, oft sind wir halt so im Stress und mit Scheuklappen unterwegs, dass wir sein Wirken nicht wahrnehmen.
Mhm.
Und darum auch diese Stille, diese Scheuklappen abzunehmen, einfach den Blick zu schulen für das, wie er schon da ist.
Mhm.
Darum geht es für mich eher.
Ja. Ich sagen. Cool. Und ist das auch das, was dich, sag ich mal, in Zeiten, wo Zweifel da sind oder wo... vielleicht auch Ängste oder sonstige Dinge so aufkommen wollen, die größer sein wollen, was dich dann trägt, diese Gewissheit, wie du es jetzt ausgedrückt hast, er hat mich schon erwählt, mhm. Er sieht was in mir.
Ja, ich glaube, das ist schon so eine Grundgewissheit, die da mhm. ist. Und dann, ich singe dann einfach oder ich gehe ins Gebet, ich gehe in die Stille ja. und ich leg Gott einfach alles hin.
Mhm.
Also ich glaube, es ja. ist auch ein Gott, dem wir nicht beweisen müssen, wie gut und wie fromm wir sind, sondern wo wir ja. einfach authentisch, offen, ehrlich da sein können, auch mit Fragen. Und,
mhm.
und ich glaube, mir tut es einfach total gut, dann auch alles, was mich umtreibt, wirklich offen vor ihn zu bringen.
Ja.
Und dann merke ich schon, wie es mich erleichtert oder wie ich dann auch mhm. wieder merke, da, dass da irgendwie eine Beziehung da ist oder dass ja. was passiert, dass ich eine Resonanz kriege. Und,
ja. Cool.
Ja. Ja. Und das bestärkt mich dann auch wieder.
Mhm. Was würdest du jemandem sagen, der sagt, was bringt es denn eigentlich zu glauben, in die Kirche zu gehen? Man sind vielleicht zwei Paar Stiefel, aber was bringt das Ganze eigentlich?
Ich glaube, ich störe mich ein bisschen an der Frage, was bringt's? Es geht mhm. ja nicht darum, dass es was bringt irgendwie.
Mhm.
Das ist mir irgendwie zu funktional.
Ja.
Also ich glaube, dass mit Gott durchs Leben zu gehen, also Gott geht mit jedem durchs Leben, aber bewusst da Gott wahrzunehmen und in diese Beziehung mit ihm zu wagen
mhm.
und in Beziehung mit ihm zu gehen, das bereichert ein Leben einfach ungemein.
Mhm.
Und es gibt diese Hoffnungsperspektive, egal was passiert, auch über den Tod hinaus,
ja.
da getragen zu sein. Und es macht einen freier, finde ich.
Mhm.
Es fällt ab, ganz viel irgendwie Profilierungsdruck vor anderen in der Gesellschaft oder sonst was, einfach zu merken, nö, ich bin schon jemand, weil Gott da ist, weil Gott mich schon sieht.
Mhm.
Und ich glaube, das ist einfach so ein Fundament, ja. Und was bringt's, würde ich, ja gut, es bringt schon was, aber ja, ich würde es trotzdem nicht so funktional, glaube ich, beschreiben. Und was halt jetzt im Gottesdienst oder wenn man hingeht oder wenn man die Gemeinschaft mit anderen sucht, das hilft einem halt dran zu bleiben.
Mhm.
Ich glaube, wenn ich jetzt nur für mich glauben möchte, es tut manchmal auch gut. Ich mag auch Phasen, wo ich nur für mich unterwegs bin. Ich habe gesagt, ich auch gerne die Stille.
Ja.
Ich mache gerne Sachen auch mal mit mir aus. Aber generell ist es dann schon gut, auch mit anderen unterwegs zu sein und auch über die Sachen zu sprechen, von anderen zu hören, im Gottesdienst immer wieder einen Ankerpunkt zu haben, reinzukommen, um einfach dran zu bleiben, um nicht den Faden zu verlieren.
Ja.
Sonst neigen wir Menschen allgemein, glaube ich, schon dazu, dann eher wieder die Bibel manchmal wegzulegen oder ja. in eine Bequemlichkeit zu kommen. Oder
mhm.
Das ja. ist so ein Anreiz, dran zu bleiben. Ja. Ja.
Was wünschst du dir für Kirche in Rohrau im Distrikt, so hast du, also gibt es da Themen, die dich da bewegen oder umtreiben?
Also es ist ja gerade ein großer Umbruch, auch ja. mit Streichungen und mit genau, ja. Kürzungen und dies und da. Also ja. das ist eigentlich so ein Thema, das man immer hört, ja, und Distriktzusammenarbeit, dann denkt jeder, noch mehr und so. Ich glaube einfach eine Freude und ein Vertrauen aufs Evangelium und dass es Gott schon richten wird.
Ja.
Also klar, da sind irgendwelche Zahlen, die uns dann irgendwie, wo man sich dann Sorgen macht, wie soll das weitergehen? Ja. Und, aber dass man da jetzt nicht sich lähmen lässt von den Zahlen oder in eine Traurigkeit oder früher war alles besser oder früher war alles mehr. Ich glaube, es wird schon so sein, früher war alles mehr. Ja, da muss man sagen, es ist so. Ja, ich habe jetzt auch weniger Prozent als meine Vorgänger. Ich bin alleine, ja. vorher waren sie zu zweit. Früher war alles mehr. Ja, früher war alles mehr, ist so. Ja, Punkt.
Mhm.
Aber zu sagen, ja, aber wir leben jetzt mit dem, was ist, leben wir jetzt so, wie gut wir es können, Evangelium, dann auch das zu sagen und dann reicht's, dann ist es genug.
Ja.
Also und sich nicht jetzt zu verheddern in irgendwie einem wilden Aktionismus, dass man meint und das noch und das noch und das noch und das noch und dann aber den Kern irgendwie zu verlieren.
Ja.
Ich glaube, wir können dann anstecken, Glauben leben, wenn wir wirklich ja am Kern des Evangeliums irgendwie sind. Und das wünsche ich mir, dass wir das dann freudig und mutig auch tun.
Ja.
Selbst wenn dann der ein oder andere Gruppe oder Kreis nicht mehr stattfinden kann.
Ja.
Was schon so kommen wird und einer nicht immer zu sagen
hat. Vermutlich,
ja. Leichter gesagt als getan.
Das stimmt, ja. Du hast vorher schon angesprochen, du warst auch viel im Ausland unterwegs. Also wir haben es schon gehört, Jerusalem, Genf. In Frankreich warst du, glaube ich, auch
eine Zeit lang. Ja, in Frankreich unterrichtet in der Schule.
konntest du auch da oder hast du da, sag ich mal, Dinge auch mitgenommen für dich, für deinen Glauben, für dein viel, Denken von Kirche auch.
Auf jeden
auch
Fall. Jerusalem ganz arg viel.
Mhm.
Genf auch viel. Mit Leuten aus aller Welt zusammen studiert.
Ja.
Also,
kannst du da Fall. vielleicht ein, zwei Sachen, die dir da wichtig geworden sind? Oder die
also zum Beispiel Jerusalem, da war dieses Ganze mit Exerzitien und Stille, das habe ich dort von Benediktinern mitgenommen, okay, auch Stundengebet, ja, auch Liturgie, ja, neu entdeckt für mich. Mhm. Dann habe ich in Genf, habe ich klar angedockt an mein Doktorarbeitsthema, aber so habe ich eine ganz große Vielfalt kennengelernt, wie Glaube gelebt wird.
Ja.
Einfach in Paraguay war ich viel mit Pfingstkirchen unterwegs.
Stimmt, Paraguay hatten wir auch noch.
Genau, ja. da war ich viel in charismatischen und pfingstlichen Gemeinden unterwegs. Da schätze ich die Begeisterung, einfach das Feuer, das da überspringt. Ja, ja. Die Lieder, die man singt, wie man im Gottesdienst tanzt. Also das, da ist nicht auch nicht alles meins, aber ich habe trotzdem diese Begeisterung für den Glauben dort bei vielen sehr schätzen gelernt. Ja.
Und wahrscheinlich auch diese große Offenheit, die du da hast für vieles, kommt sicher schon auch
das
daher.
Das kommt schon durch meinen Lebenslauf, dass ich da einfach neugierig bin, mich gerne auf Neues einlasse, Sprachen mag, auch, glaube ich, mutig auf andere Kulturen zugehe und mich einlasse. Und
ja, cool. Du hast vorher noch das Thema angesprochen, so ökologischer Fußabdruck. Ist das Thema auch was dich, was euch auch als Familie beschäftigt und umtreibt?
Mich,
Wie gibt es da Dinge, wo ihr konkret irgendwie dran seid oder was
ich
anders
glaube,
lebt
Alltag
wie der Mainstream?
Bin ich dran. Ja, ich versuche halt, wo es geht, Plastik zu vermeiden. Mhm. Immer, wenn es geht, mein Lastenrad zu nehmen statt das Auto. Ja. Wir haben trotzdem ein Auto, also ganz konsequent sind wir nicht. Wir gehen jetzt zum Urlaub eher in Schwarzwald und ins Allgäu, statt eine Flugreise zu machen. Also so halt im Kleinen versuche ich da einfach für mich das gut zu leben und den Kindern auch vorzuleben.
Mhm. Und das, warum oder was ist da dein Antreiber in dem Bereich?
Ich glaube, weil Gott uns diese Welt geschenkt hat, seine Schöpfung, dass wir sie bebauen und bewahren und nicht zerstören. Also ich glaube, da haben wir auch als Christinnen und Christen einen riesen Auftrag.
Ja.
Also als Menschen generell, aber
ja. Ja, cool. Da vielleicht kleiner Werbeblock. Da gibt es auch einen coolen Abend, wo wir euch gerne dazu einladen mit Hanne und mir am, jetzt weiß ich das Datum nicht, ich muss mich mal umdrehen, 5.7. in Rohrau, Abend Wertschöpfung. Herzliche Einladung, da dabei zu sein. Wo es auch so ein bisschen um die Themen gehen wird. Aber was ist der Wert unserer Schöpfung und wie können wir da verantwortlich damit umgehen und darin leben? Ja. Cool. Hast du noch was du dir gedacht hast, das willst du heute loswerden?
Ich bin ganz
noch hast du die Möglichkeit.
Okay, ich bin mal gespannt.
Ja.
Nee, nicht
cool.
Ganz direkt, ja.
Dann noch eine letzte Frage und zwar haben wir jetzt gehört, du bist leidenschaftlich Pfarrerin, du bist von Herzen Mama. Ist da noch Zeit für irgendwelche anderen Hobbys, Leidenschaften, die du irgendwie lebst oder die gerade vielleicht pausieren müssen?
Also manches pausiert, wenn ich ehrlich bin, manches pausiert gerade.
Ja.
Aber ich bin halt gerne in der Natur unterwegs. Ich gehe gern wandern. Ich bin gerne in den Alpen unterwegs. Ich reite gern. Ich mache Musik.
Okay,
tatsächlich, das lässt sich gut mit Kindern verbinden. Das singen wir einfach viel. Ja, ich habe Geige gelernt, dann musizieren wir zu Hause.
Ja, schön.
Und ich treffe auch gerne Freunde und bin mit Patenkindern unterwegs und einfach so mit meinen Freundinnen dann was zu unternehmen, finde ich schon schön.
Cool. Schön, vielen Dank. Ich glaube, wir haben dich jetzt echt ein Stück näher kennengelernt und viel von dir gehört. Du hast auch manche persönliche Einblicke gegeben. Vielen Dank dafür.
Gern.
Und wenn ihr jetzt noch irgendwelche Gedanken habt, irgendwelche Fragen habt oder euch irgendwas jetzt gerade bewegt, dann schreibt es gerne. Wie gesagt, schreibt gerne über WhatsApp oder über Instagram oder auch hier in die Kommentare rein. Und ansonsten bleibt jetzt nur zu sagen, hört gerne wieder in die nächste Folge rein, macht gerne Werbung für uns. Und dann bis zum nächsten Mal. Seid gesegnet.
Tschüss.
Tschüss.